Grüß euch. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann, da sein kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich heute da oben stehe. Aus mehreren Gründen. Aber ein Grund ist sicher, dass ich vor ungefähr 7 Jahren durch eine große Glaubenskrise durchgegangen bin, wo ich den Glauben fast an den Nagel gehängt hat, über Bord geschmissen. Da gehe ich später drauf mehr ein, aber ich habe große Zweifel gehabt, dass der Glaube, dass das alles stimmt. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gerade voller Begeisterung seid für Jesus oder ob manche von euch, es gibt da immer wieder Zeiten, wo man Zweifel hat. Das ist im Leben, also im normalen Leben ganz normal. Vor jeder großen Entscheidung hat man manchmal Zweifel, für was soll man sich entscheiden, man wägt dafür, dawider ab und zweifelt auch manchmal an seine Entscheidungen, die man trifft. Aber auch im Glauben ist es auch immer wieder so, dass man sich mal sicherer ist und mal weniger sicher. Und darum geht es halt um das Thema Zweifel. Genau, und die Frage ist so ein bisschen, wie gehen wir damit um? Oder ist Zweifel was Gutes, was Schlechtes? Oder ja. Auch in der Bibel sind ganz viele Geschichten von Menschen, Lebensgeschichten. Und eigentlich in fast jeder Biografie, die da beschrieben wird, kommen auch immer wieder Zweifel vor. Also die Menschen in der Bibel haben auch gezweifelt, auch am Glauben, auch an Gott. Es kommt eigentlich quasi bei jeder Person in der Bibel vor. Und heute wollen wir eine bestimmte Person anschauen, die als Zweifler in die Geschichte eingegangen ist, als Ungläubiger, fast ein bisschen zu Unrecht, wo wir später dann noch drauf kommen werden, und zwar der Thomas. Der Thomas war ein Jünger von Jesus. Zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat es immer wieder so Wanderprediger gegeben, die sind durch Israel damals, das heutige Israel, gereist und haben den Leuten Sachen erzählt, Lehren verbreitet, Wunder gemacht, und die haben so Jünger um sich geschart, die ihnen nachgefolgt sind. Die Jünger, die haben wirklich ihren Job aufgegeben, haben ihre Familie hinter sich lassen und sind dem Prediger nachgefolgt, oft längere Zeit, um ganz nah bei ihm zu sein und von ihm zu lernen. Und Jesus war auch so ein Prediger, dem die Jünger nachgefolgt sind. Aber er war natürlich ganz ein besonderer Prediger. Er hat von sich immer wieder den Anspruch für sich erhoben, dass er nicht nur ein Prophet ist oder irgendwas, sondern wirklich Gott, einen göttlichen Anspruch. Und das hat damals die religiösen Führer des Landes nicht wirklich gut gepasst. Und sie wollten Jesus loswerden. Und der Thomas war auch da dabei. Der ist mit Jesus so ungefähr 3 Jahre lang, man ist sich nicht ganz sicher, immer dabei gewesen, war mit ihm unterwegs, hat erlebt, was er alles gemacht hat. Er hat Wunder gemacht. Der Thomas war auch dabei, wo Jesus Tote auferweckt war. Also er wird explizit da in der Bibel genannt bei der Auferweckung vom Lazarus. Der Lazarus war tot und Jesus hat ihn auferweckt von den Toten und hat in dem Zusammenhang gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also der Thomas hat erlebt, dass Jesus sogar Macht über Leben und Tod hat, auch Macht, Menschen zu heilen. Er war da wirklich hautnah dabei bei Jesus, mit ihm unterwegs. Genau. Und dann ist aber Jesus gefangen genommen worden und gekreuzigt worden. Und in dem Moment haben alle Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, ihn einfach nicht mehr verstanden. Haben gesagt, was soll das jetzt? Er behauptet, Gott zu sein, und dann stirbt er den Tod eines Verbrechers am Kreuz. Sie waren auch dabei, wie Jesus gefangen genommen worden ist. Und dann sind sie abgehauen. Also sie haben Angst gehabt. Sie haben selber um ihr Leben Angst gehabt. Der Petrus, ein anderer Jünger, hat behauptet, dass er Jesus gar nicht kennt. Also sie haben Jesus eigentlich im Stich lassen, haben sicher ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie da einfach abgehauen sind, haben aber auch gezweifelt, dass das, was Jesus da behauptet hat, dass er stärker ist als der Tod, dass er Gott ist, dass er von Gott kommt, haben sie sehr bezweifelt. Ich glaube, sie haben immer wieder gezweifelt. Es gibt viele Geschichten auch von den Jüngern, wo sie gezweifelt haben, dass an Jesus, dass er das auch kann. Zum Beispiel, wo er den Sturm gestillt hat, haben sie Angst gehabt und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und Jesus hat da sie immer wieder zum Glauben an ihn aufgerufen. Aber in dem Moment, wo Jesus da gestorben ist, war das einfach viel ein größerer Zweifel. Da ging es wirklich darum, bin ich da jetzt einer totalen Lüge aufgesessen? Bin ich dem Jesus eigentlich 3 Jahre lang hinterhergelaufen habe, als aufgeben, und jetzt ist das ein großer Betrug. Also ich glaube, der ganze Glaube hat wie so ein Kartenhaus zusammenzustürzen gedroht. Und ich glaube, also, dass alle Jünger so gegangen sind. Sie waren ängstlich, sie waren mutlos, sie haben gezweifelt an Jesus und sie haben sich richtig verschanzt in ihre eigenen 4 Wände, haben die Türen verschlossen und haben total Angst gehabt und waren mutlos. Also es war wirklich so ganz eine bedrückende, dunkle Stimmung. Und dann ist plötzlich Jesus ihnen erschienen. Er ist sogar durch die Türen, also obwohl er verschlossen war, ist er plötzlich vor ihnen gestanden. Die Jünger haben im ersten Moment gemeint, es ist ein Gespenst oder irgendwas, das kann nicht sein. Wer ist das? Dann hat Jesus ihnen seine Hände gezeigt und er hat auch was gegessen und er hat mit ihnen geredet. Und dann haben sie gemerkt, okay, das ist wirklich Jesus. Und sie haben geglaubt, dass es Jesus ist. Und sie haben gesagt, oh, Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Das, was er gesagt hat, war als wahr. Der Glaube ist plötzlich wieder, ist halt nicht zusammengebrochen. Dadurch, dass sie Jesus begegnet sind, haben sie wieder geglauben können, die Jünger. Bei dem Ereignis war der Thomas nicht dabei. Warum, das wissen wir nicht genau. Das wird nicht beschrieben. Er war jedenfalls nicht dabei. Und darum geht es heute. Ich lese euch das vor, den Bibeltext aus der Bibel. Jesus und Thomas. Thomas, auch Didymus, also Zwilling genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihr: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war Thomas auch dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und begrüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh mir deine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, Jesus sagt die Jünger, nachdem sie ihm das erzählen, sie haben Jesus gesehen, je voller Freude, sagt er ihnen: Na, tut mir leid, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben, sagt er sogar. Erst wenn ich ihn sieg. Nicht nur sehe, sondern wirklich auch spüren. Also er Er möchte ihn selber erleben. Er nimmt nicht einfach die Berichte von den Jüngern, sondern er will das wirklich selber erleben. Er hinterfragt es, obwohl die Jünger natürlich alle das behauptet haben, dass Jesus gesehen hat. Er war sicher in der Unterzahl jetzt in der Gruppe mit seiner Meinung. Hat er gesagt, tut mir leid, ich kann es nicht glauben. Alle waren ganz begeistert. Und er war aber kritisch und hat es hinterfragt. Auch in einer Gemeinschaft oder in einer Kirche soll es möglich sein, dass man auch Sachen hinterfragen darf und kann. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde soll das aushalten können, dass es Zweifel oft gibt, dass man nicht immer alles, dass nicht immer alles klar ist, dass man Sachen auch hinterfragt. Es ist auch ein Zeichen davon, dass man selber nachdenkt und dass man auch selber zu einem bestimmten Schluss kommen will. Also Zweifel müssen unbedingt erlaubt sein. Auch in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft, eine gute Gemeinschaft haltet es auch mal aus, wenn jemand sagt, das kann ich jetzt einfach nicht glauben. Da habe ich einfach meine Probleme damit. Ich sehe da einfach nicht weiter. Und in dem Fall beim Thomas auch, da sieht man, er sagt, ich kann das nicht glauben, aber da steht jetzt nichts, dass er jetzt von der Gemeinschaft ausgeschlossen ist, dass die Jünger gesagt haben, raus mit dir, wir brauchen die da in unserer Gemeinschaft nicht, sondern er war trotzdem noch in der Gemeinschaft für die Jünger mit dabei und sie haben das einmal akzeptiert so. In der Gemeinde ist einfach Zweifel ein ganz wichtiger Teil vom Glauben. Es gibt keinen Glauben ohne Zweifel. Immer, also weil einfach der Glaube immer wieder auch Zweifel aufwirft. Die Frage ist eben, was ist Zweifel? In dem Text selber kommt das Wort Zweifel gar nicht vor. Und trotzdem wird Thomas immer so als der Zweifler genannt. Und ich habe mich halt dann gefragt, warum das so ist. Und in der Bibel kommt Zweifel an viele Stellen vor, an verschiedenen Stellen. Und eine Beschreibung ist, dass man in sich selber uneins ist. Und zwar wo der Jesus den Jüngern zum ersten Mal begegnet ist, fragt er ihn, warum zweifelt ihr in euren Herzen? Und da ist das Wort so quasi wie mehrere Stimmen in einem streiten miteinander. Also in einem selber sind mehrere Stimmen, der eine behauptet das, der andere das, die streiten miteinander und darum ist man ganz verwirrt. Das ist so ein Bild von der Bibel für Zweifel. Und ein anderes Bild in Jakobus ist, dass der, was zweifelt, so hin und her getrieben wird, wie eine Meereswoge. Also es fehlt ihm an Standfestigkeit, er ist hin und her gerissen. So wird es auch mit den verschiedenen Meinungen so beschrieben. Also ein Zweifler wird in der Bibel schon eher als jemand, der hin und her gerissen ist zwischen zwei oder mehrere Sachen beschrieben. In einem anderen Wort, das auch für Zweifler gebraucht wird, in dem Zusammenhang wird so gesagt, dass das Zweifeln hinterfragen ist oder urteilen. Und also die Bilder da, finde ich, die passen ganz gut. Der Thomas war hin und her gerissen, so zwischen Glaube und Unglaube. Zurzeit steht er noch so auf der ungläubigen Seite. Er sagt, er kann das nicht glauben, aber er sagt auch, wenn das und das passiert, dann kann ich schon glauben. Also er ist da so hin und her gerissen und zweifelt in dem Fall. Genau. Und in der Bibel hängt der Glaube an was immer ganz eng mit einer Person zusammen. Also Glaube ist nicht einfach irgendein religiöses Konstrukt, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Also Glaube an eine Person, an jemanden. Vertrauen und Glaube sind in der Bibel die gleichen Worte. Also an jemanden zu vertrauen, sich jemandem anzuvertrauen, einer bestimmten Person, das bedeutet Glaube. Und das ist so ein bisschen wie in einer Liebesbeziehung, kann man sich das vorstellen. Da muss man sich auf die Person einlassen und der vertrauen. Man muss sich auf die Beziehung einlassen, damit man überhaupt weiß, wie das ist. Damit man überhaupt weiß, ob die Person vertrauenswürdig ist. Und ja, Gott ist ein unsichtbarer Gott und das macht es oft auch schwierig, eine Beziehung zu einem unsichtbaren Gott zu haben, zu einer Person, die man nicht sieht. Und das wirft automatisch oft irgendwie Fragen und Zweifel auf. Genau. Und jetzt nochmal zurück zum Thomas. Er hat sicher auch gemerkt, dass die Jünger davor total bedrückt waren und verzweifelt und jetzt total fröhlich, dass sie wieder geglaubt haben. Aber er sagt, nein, ich glaube lieber nicht, ich bleibe lieber traurig, anstatt dass ich irgendwie was Falsches glaube. Und Zweifel schützen uns auch davor, manchmal auch was Falsches zu glauben, unseren Glauben zu hinterfragen. Genau. Und er sagt dann, er macht da so wie eine Grenze, nur wenn ich seine Nägel, für seine Hände sieg und berühren kann, dann glaube ich, und wenn ich meine Hand auf die Seite von Jesus legen kann, dann würde ich glauben. Er macht sozusagen, stellt Jesus oder sein Glauben, so ein Ultimatum stellt er auf. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, so quasi, ich glaube an Gott, wenn das und das passiert. Oder wenn das passiert, dann glaube ich nicht mehr an Gott. Oder so irgendwie, wenn die Frage sich auflöst oder die Idee beantworten kann, dann glaube ich Gott und dann gibt es Gott. Aber wenn ich da keine Antwort finde, dann schmeiße ich den Glauben über Bord. Und so ähnlich war es. Und vielleicht kennt jemand solche Gedanken, dass man Gott wie Vorschriften machen will, wie er sich uns zu zeigen hat, damit wir noch an ihn glauben. Und jetzt entscheidet sich einfach der Thomas, er will nicht glauben. So wie es da so rüberkommt, wird der Glaube so ein bisschen als Entscheidung dargestellt. Will ich oder will ich nicht? Also in dem Fall sagt er, nein, ich will nicht glauben. Und ich glaube auch, dass das so ist, dass Gott uns als freie Personen gemacht hat, die nicht glauben müssen. Er will uns quasi den Glauben nicht aufdrücken, sondern er will, dass wir ihm freiwillig vertrauen. Also er zwingt uns den Glauben nicht auf, sondern der ist immer eine freie Willensentscheidung. Und jetzt kommt aber Jesus ins Spiel. Der Thomas sagt, nein, ich will nicht glauben, nur wenn das und das passiert. Und jetzt kommt Jesus und er begegnet nochmal den Jüngern. Es ist so wie Déjà-vu, es passiert alles einfach nochmal. Er kommt nochmal durch die verschlossenen Türen, sagt nochmal Friede mit euch, das hat er schon beim ersten Mal gesagt. Und das deutet da einfach hin, der Friede, dass er jetzt den Frieden bringt. Der Friede mit Gott durch auch seinen Tod. Friede mit euch, sagt er nochmal. Und dann wendet er sich auch schon gleich an Thomas. Also er kommt eigentlich extra nochmal für den Thomas. Er geht voll drauf ein, obwohl er war jetzt nicht dabei, aber er geht voll auf den Thomas drauf ein, was er ihm da quasi vorschreibt oder und in seiner Liebe begegnet er ihm nochmal und sagt zu ihm, leg deinen Finger an diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus hat der Thomas gehört, wo er gar nicht dabei war. Und er hat sich ihm gezeigt. Er lässt sich sogar von ihm anfassen. Und dann fordert er auf, ihm zu glauben. Er sagt ihm auch, dass die Jünger eigentlich recht gehabt haben vorher. Er hätte ihnen ruhig glauben können. Aber er begegnet ihm selber extra nochmal. Und manchmal macht es Gott auch bei uns. Er hört unsere Gebete. Oder er handelt auch so, wie wir das von ihm erbitten. Aber es gibt auch Situationen, wo das eben nicht so ist. Und da ist die Frage, schmeißt man dann den Glauben über Bord oder nicht? Und zwar, ich habe ja davor von meinen persönlichen Zweifeln an Gott geredet. Und die haben verschiedene Gründe gehabt. Ein Grund war sicher, dass ich total enttäuscht war von Christen, von der Gemeinde. Und auch, ja, dass ich mit dem nicht umgehen habe können. Ein anderer Grund war auch, dass ich gemeint habe, ich tue Gottes Wille und habe aber das Gefühl gehabt, das kommt alles total schief aus. Und habe mich gefragt, was ist dann überhaupt Gottes Wille? Und das war auch nur ein Grund. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich zwar bete für andere und Gott erhört die Gebete, aber für mich selber, mich hat er vergessen, da passiert überhaupt nichts. Eben, das sind so verschiedene Gründe, es hat sicher mehrere gehabt, aber dass ich einfach Gott nicht so erlebt habe, wie ich gemeint habe, dass er eigentlich ist. Und das hat eben dazu geführt, dass ich so eine Glaubenskrise gekriegt habe. Und ich habe auch gemerkt, wo ich dann selber die Zweifel gehabt habe, dass ich dort vorher total stolz war. Ich habe gemeint, ich habe ziemlich einen starken Glauben und habe mir gedacht, mei, die Leute, die nicht glauben können, die Zweifler, ein bisschen stolz und arrogant. Und das hat mir sicher auch geholfen, dass ich einfach meinen Glauben im richtigen Licht sehe, dass der Glaube nicht selbstverständlich ist. Dass der Glaube, was ist, das sich verändert, das sich bewegt, dass man auch wirklich verlieren kann, dass keiner von uns, auch wenn er heute noch so meint, er hat einen starken Glauben, morgen immer noch keine Zweifel hat. Also der Glaube an Gott ist einfach ein Geschenk habe ich erleben müssen, also da klingt manchmal so vielleicht bei der Predigt, als ob man nur sich dafür entscheiden muss und dann kann man glauben. Immer ist es einfach nicht so einfach. Es gibt Situationen, wo man das Gefühl hat, man will eigentlich glauben, aber man schafft es nicht. Und da gibt es in der Bibel auch Geschichte von einem Mann, einem Vater von einem Sohn, wo es darum gegangen ist, dass Jesus den Sohn heilt. Und er hat gesagt, irgendwie kann ich das nicht glauben. Ich will glauben, aber hilf meinem Unglauben. Also man kann Gott bitten, dass er einem Glauben auch schenkt. Und wie ich aus der Glaubenskrise rausgekommen bin, das kann ich gar nicht mehr so ganz nachvollziehen. Eine Zeit lang habe ich schon noch einzelne Gottesdienste besucht, aber eigentlich nur, um alles schlecht zu finden und um über die Heuchler und das ganze schreckliche System danach mich aufzuregen und wie schrecklich doch alles ist. Und, aber irgendwie bin ich trotzdem, hat Gott mich trotzdem nicht loslassen. Ich habe immer wieder mit ihm geredet, ich habe ihn angeschrien, ich habe getobt, ich habe gejammert, ich habe wieder bereut, dass ich so geschrien habe zu Gott. Und es war halt immer trotzdem noch ein Kontakt und ich habe eigentlich immer gesagt, ich verstehe zwar Gott nicht, aber ich hoffe, dass ich den Glauben da nicht ganz aufgebe. Aber es war schon auf der Kippe irgendwie. Und ich bin wirklich froh, dass Gott mir da wie dem Thomas entgegengekommen ist und sich immer wieder gesagt hat und gesagt hat, schau, ich bin da, glaub an mich. Also sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also mich schon herausgefordert immer wieder hat, dadurch, dass er mir nachgegangen ist und gesagt hat, ich liebe dich, wirklich auch an ihm zu glauben. Aber eben durch die Krise werden auch manchmal so schräge Gottesbilder, die man hat, oder so Zweifel können auch dazu führen, dass man so falsche Bilder oder falsche, nicht falsch, aber vielleicht einseitige Bilder, dass die auch korrigiert werden. Das ist was anderes, ja, genau. Und jetzt sagt der Thomas, sagt Jesus zum Thomas, jetzt sagt der Thomas zu ihm, zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Also wo Jesus sich jetzt ihm zeigt und ihm seine begegnet, da glaubt er, kann er auf einmal glauben. Er entscheidet sich für den Glauben. Er nennt Jesus mein Herr. Sagt er, mein heißt einmal, er Er will mit ihm zu tun haben. Also er und Herr, in dem Fall ist es so, wie wenn er sich vor dem Herrn, also als Sklave fast niederbeugt. Also er demütigt sich eigentlich. Er sagt, du bist größer als ich. Und mein Gott sagt auch, dass Thomas, es gibt ganz wenige Bibelstellen, wo Jesus wirklich als Gott bezeichnet wird. Und da betitelt er ihn explizit als Gott und sagt, mein Gott. Das heißt, er erkennt, er ist auferstanden, er lebt, er hat den Tod besiegt, er ist Gott. Und das hat ihn in Staunen versetzt. Und dadurch hat er sich vor ihm niedergeworfen und hat, also ich weiß nicht, ob er es wirklich getan hat, aber er hat sich vor ihm gebeugt und hat gesagt, ich vertraue dir. Und wenn er hat sich quasi auf die richtige Stelle gerückt. Vorher hat er gesagt, ich glaube nur dann und dann und dann. Und danach hat er gesagt, mein Herr und mein Gott. Er hat anerkannt, dass Gott größer ist als er und dass er besser war. Und dass er einfach, ja, dass er größer ist als er. Also in die richtige Stellung eigentlich dann gerückt. Auch wenn er ihn nicht versteht, auch wenn er am Zweifeln ist, auch wenn er verzweifelt, er hat ihn als Gott anerkannt. Und dadurch hat er den Glauben dann auch bekommen. Genau. Es ist ja ganz wichtig für den Thomas gewesen, wen er da glaubt, dass die Person wirklich vertrauenswürdig ist, dass Jesus da wirklich die Wahrheit gesagt hat, dass die Person stimmt. Genau. Und das ist ja bei uns. Wir wollen auch jemandem vertrauen, der vertrauenswürdig ist. Und manchmal sind wir uns da nicht ganz sicher, wenn Gott uns vielleicht auch manchmal nicht so begegnet, wie wir das gern hätten. Aber Gott selber sagt, dass er vertrauenswürdig ist und dass wir ihm wirklich vertrauen können. Und er geht uns immer wieder nach und bietet uns auch das an und sagt uns, dass er bei uns ist. Genau. Und nachher sagt der Jesus zu ihm, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du? Glücklich nennen sich die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und da spricht Jesus einfach vor mir und vor dir, vor alle Menschen, die Jesus nicht wirklich leibhaftig begegnet sind. Wer an Jesus glaubt, also wir können an Jesus glauben, obwohl wir ihn nicht sehen. Also wie verrückt ist das denn? Aber Jesus fordert uns trotzdem auf, an ihn zu glauben, weil die sind, da steht, glücklich sind diejenigen. Und das heißt gesegnet. Wenn wir an Jesus glauben, dann bekommen wir von Jesus ein neues Leben, ewiges Leben. Wir bekommen von ihm den Heiligen Geist. Also wenn wir an Jesus glauben, durch den Glauben kann man Berge versetzen, steht in der Bibel. Also der Glaube hat eine große Kraft, wenn wir ihn nicht sehen und trotzdem glauben. Und es steht explizit trotzdem. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass man an etwas glaubt, das man nicht sieht. Also es ist ein Trotzdem, ein Dennoch, dass man trotzdem glaubt, auch wenn man ihn nicht sehen kann, auch wenn man Gott nicht sehen kann. Und auch zur Zeit Jesus haben viele Menschen damals die Wunder gesehen, haben Jesus gesehen und haben trotzdem nicht geglaubt. Und dann hat es eben Leute gegeben, die Jesus gesehen haben und geglaubt haben. Und wir sehen Jesus nicht, aber können trotzdem glauben. Genau. Und für die Jünger hat Jesus dann auch noch seine Gegenwart versprochen, den Heiligen Geist, der sie dazu befähigt, das Evangelium, die Botschaft von ihm in die ganze Welt zu bringen. Und durch das, durch den Heiligen Geist, durch Gottes Gegenwart in uns, in die Jünger und in jedem, der an Gott glaubt, befähigt er eigentlich total die Zweifler, die Menschen, die auch manchmal nicht wissen, wo sie im Glauben stehen, befähigt er, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und wenn man sich den Haufen von Jüngern, die 12 Jünger in dem Raum anschaut, wie sie total ermutigt waren, wie sie den Glauben über Bord werfen wollten und dann, wo Jesus ihnen gesagt hat, er lebt, wo sie den Heiligen Geist bekommen haben, sie dann einfach also voller Freude und voller Vollmacht und voller Überzeugung in die ganze Welt gegangen sind und die gute Nachricht von Jesus wirklich verbreitet haben im gesamten Römischen Reich und darüber hinaus bis zum heutigen Tag. Und das kann uns eine Ermutigung sein, dass Gott mit solcher Leid, mit so einem Thomas, mit solchen Jüngern arbeitet, dass er ihnen entgegenkommt, dass er immer wieder sagt, vertrau mir, glaub mir. Und genau. Und ein gesunder Glaube darf auch hinterfragen. Genau, zum Schluss möchte ich nochmal kurz das zusammenfassen. Eben Zweifel und Hinterfragen sind gut, können aber auch uns vom Glauben wegbringen. Also es haben Potenzial für Boards. Je nachdem, wie man sich halt dann auch entscheidet. Und ein gesunder Glaube ist immer in Bewegung, entwickelt sich weiter, lasst Fragen zu, lasst auch kritische Fragen zu, Raum, dass man selber denkt, Raum für Zweifel, müssen da auch einfach Platz haben. Genau. Und ich hoffe, dass wir alle trotz Zweifel den Glauben nicht verlieren. Es liegt auch an uns, aber zum Glück nicht nur an uns. Genau. Und ich habe jetzt noch ein Lied von der Thea Eichholz-Müller. Das heißt dennoch, das heißt, spricht so ein bisschen an Gott festhalten, trotz dennoch, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und zwar vom Jahr 2003 ist es und in dem Jahr ist ihr Mann gestorben und daraufhin hat sie das Lied geschrieben. Genau, das kann man uns jetzt sonst anhören und danach möchte ich noch beten.